Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den meisten von Ihnen dürfte die Familie Tetzlaff noch sehr vertraut sein. Und das auch, obwohl ihr erstes Auftreten im Leben der deutschen Ausgabe West schon geschlagene 47 Jahre her ist. Aber wie das bei guten alten Bekannten so ist, durch regelmäßige Besuche bringt man sich wieder in Erinnerung und hält die Beziehung am Leben. Bei Familie Tetzlaff sind es glücklicherweise weniger die persönlichen Besuche als die unterschiedlichsten Wiederholungen in den dritten öffentlich-rechtlichen Programmen auf Bildschirmen, die schon lange nicht mehr von Signalen aus Kathodenstrahlröhren zum Leuchten bewegter Bilder gebracht werden. Kleinfamilie Tetzlaff, Vater, Mutter, Tochter und Schwiegersohn, lebte erst noch in ihrer kleinbürgerlich-schwarz-weißen Welt und ließ das Live-Publikum sowie die ganze Nation an den Bildschirmen in 25 mal 44 Minuten an ihrem Leben teilhaben. Das Oberhaupt der Familie war ohne Frage Alfred, Alfred Tetzlaff, der bald den Beinamen Ekel-Alfred bekam und der das in einer Person darstellte, weswegen in diesen Tagen Menschen mal wieder auf die Straße gehen. Alfred war ein reaktionärer Spießer, ein ekelhafter Rassist, Chauvinist, Nationalist, Antisemit. Er redete und handelte frauenverachtend und war selbstverständlich gegen Ausländer und alles Nicht-Deutsche. Im Prinzip passte jeder seiner Mitmenschen für ihn in eines seiner zahlreichen Feindbilder. Gerade mit dieser Figur hielt damals Autor Wolfgang Menge dem Publikum einen Spiegel vor. Und gar nicht wenige werden damals eigentlich über sich selbst gelacht und über sich selbst den Kopf geschüttelt haben, ohne es zu merken. Und um dieser Doppelbödigkeit noch die Krone aufzusetzen, nannte Wolfgang Menge damals seine Serie nach einem Bibelwort aus der Apostelgeschichte. Ein Wort, das die erste christliche Gemeinde in Jerusalem so beschreibt, als wäre sie das fleischgewordene kommunistische Manifest. Und damit genau das, wogegen Ekel Alfred war. Ein Herz und eine Seele. Ich lese aus der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Vater im Himmel, wecke du in uns, stärke du in uns und erhalte du in uns den Glauben. Amen. Liebe Gemeinde, die Menge der Gläubigen am Pfingsttag waren sie zum Glauben gekommen. Sie haben sich verstanden gefühlt und haben verstanden, was die Jünger da hingerissen hatte, das war ein Geist, der die Welt im Sinne Gottes verändern wollte und konnte. Und so wurde aus den Begeisterten eine Gemeinde, Menschen, die beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet blieben, so wie es in der Apostelgeschichte des Lukas an früherer Stelle heißt. Und all das zeigte Wirkung, weiß der Evangelist Lukas zu berichten. Die begeisterte Gemeinschaft fand Wohlwollen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Notabene der Herr, Gott und nicht die Apostel, kein charismatischer Gemeindeleiter, kein ausgefeiltes Strategiepapier, kein missionarisches Konzept sorgte für gläubigen und geretteten Nachwuchs, sondern Gott. Und so wurden aus den Aposteln Begeisterte, aus den Begeisterten eine Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft eine Menge der Gläubigen und alle waren Kardia kai Psyche mia. Herz und Seele ist gleich eins. so wie es im Griechischen heißt und ungleich schöner und sprichwörtlicher von Martin Luther übersetzt wurde, sie waren ein Herz und eine Seele. Nein, sie haben sich nicht verhört. Die ersten Christenmenschen trafen auf Wohlwollen beim ganzen Volk. Sie galten nicht als streberhafte Spielverderber oder gar als linksgrün versiffte Gutmenschen. Die Christinnen und Christen lebten in einer Gütergemeinschaft, in der alles allen gemeinsam war. Und das wohlgemerkt nicht als Folge einer Ideologie, sondern als Ausdruck der begeisternden Verkündigung der Apostel. Auch damals folgte ja auf die christliche Predigt der Alltag. Aber Alltag und Verkündigung hatten miteinander etwas zu tun und wurden nicht sorgfältig auf zwei Reiche verteilt, die nichts miteinander zu tun bekommen sollten, außer dass sie beide unter Gottes Oberkommando standen. Die Apostel sprachen von Gottes großen Taten, die er getan hatte an seinem Volk und für alle Welt. Das war ja auch ihr Auftrag. Apostel sind ganz wörtlich genommen geschickte Gesandte. Und die letzten Worte des auferstandenen Erlösers an sie hießen ja, dem Volk in Jerusalem und darüber hinaus den Völkern in aller Welt die frohe Botschaft, das Evangelium zu lehren, damit die Kraft der Auferstehung Jesu Christi überall Menschen retten kann. Und dazu gehörte auch, öffentlich bekannt zu geben, dass Gott öffentliche Ansprüche an die ganze Welt und an das Leben jedes einzelnen Menschen hat. Gottes Ansprüche sind freilich Ansprüche der besonderen Art. Sie sind eben nicht herrisch und nicht anmaßend, sondern sie sind sozusagen durch den Tod Jesu Christi am Kreuz rechtmäßig erworben worden. Und deshalb tragen Gottes Ansprüche an die Welt und an einen jeden und eine jede in der Welt ein Versprechen in sich. Indem Gott seinen Anspruch auf die Welt öffentlich geltend macht, verspricht Gott öffentlich, die Geschichte der Welt und die Geschichte eines jeden Menschen darin zu einem guten, zu einem ewigen Ende zu führen. Nun mag ja das Beten ohne Unterlass in der und durch die Menge der Gläubigen ja durchaus möglich sein, so wie in bestimmten Reichen die Sonne nie unterging, schweigt ja auch das Beten der ganzen Christenheit immer noch zu keiner Sekunde auf dieser Welt. Gottes Ansprüche an die Welt aber ständig öffentlich zu verkündigen, schlaucht den besten Prediger und nervt auch den zugeneigtesten Hörer über kurz oder lang. Und das ist auch gut so, denn Gottes Wort will und muss sich ja gerade dann als wirksam beweisen, wenn der Prediger und seine Verkündigung schweigen. Der Öffentlichkeitsanspruch Gottes macht ja eben nicht Halt an der Kirchentür. Wir sollen ihn als Hörer über die Schwelle hinaustragen und als Täter zu den Menschen und zu den Dingen zwischen den Menschen bringen. Liebe Gemeinde, der Gott, der alles neu zu machen verspricht, schreckt ja weder vor schwierigen Menschen noch vor heiklen Angelegenheiten zurück. Zu den Letzteren gehören Geld, Macht und Besitz und zu den Ersteren meist diejenigen, die Geld, Macht und Besitz haben. Auch ihnen gilt ja Gottes Anspruch. Und dass dieser Anspruch nicht nur laut, sondern auch wirksam werden kann, ist die Aufgabe des christlichen Alltags. Ob wir Christenmenschen sind und bleiben, entscheidet sich nicht in der Kirche, sondern vor der Kirchentür. Dort wird klar, ob wir Gottes Wort mit seinem Anspruch und seinem Versprechen nun auch entsprechen wollen und können. Und dazu will uns Gott Augen schenken, die mit seinem Blick die Welt ansehen. Und dieser Blick, Gottes Blick, resigniert nicht vor der grauen Welt und den angeblichen Alternativlosigkeiten des Alltags, sondern er verwandelt sie. Durch Gottes Blick wird der graue Alltag bunt. In den Augen Gottes gewinnt das verschwommene und verwässerte Konturen. Gottes Perspektive verrät uns, dass jeder neue Tag darauf wartet, neu verwandelt zu werden zur Ehre Gottes. Und Lukas will uns gleich zu Beginn seiner Apostelgeschichte deutlich machen, was durch Gottes Wort auf Erden alles möglich sein kann, aber auch, was Menschen so alles tun, um Gott und sein Wort auf Erden unmöglich zu machen. Der Einblick in das Leben der Jerusalemer Urgemeinde will uns helfen, dass nicht unser Alltag uns Christenmenschen verändert, sondern dass der christliche Glaube unseren Alltag verwandelt. Nicht der Christ soll alltäglich, sondern der Alltag soll christlich werden. Und das führt fast zwangsläufig zu einer Bewegung. Deshalb wurde ja auch die aus dem Judentum neu entsprossene Gemeinschaft der Nachfolger Jesu kurz der Weg genannt. Wer aber auf einem Weg ist, der muss vorher aufgebrochen sein. Wohin aber wird da aufgebrochen? Wo locken die neuen Ufer, zu denen sich aufzubrechen lohnt? Nun, der Apostel Petrus hatte damals die Antwort zu verkündigen. Kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Aufbruch heißt also erst einmal Umkehr, und zwar weg von dem, was uns am Aufbrechen und am Gehen hindert und uns im Alten festhält, nämlich die Sünde. Weg von der Sünde, das heißt zuerst und vor allem weg von uns selbst. Denn die Sünde wird besonders deutlich, wenn wir an unseren Wünschen und Plänen krampfhaft festhalten, wenn wir uns nicht frei machen können für Gott und uns nicht hergeben wollen für Menschen, die irgendwo und überall auf unsere Hingabe warten. Wir können zwar Gott und die Welt vergessen, aber wir kommen von uns selbst in Gedanken, Worten und Werken nicht los. Und auch wenn wir uns einmal gehen lassen sollten, finden wir uns dann doch nur selber wieder vor. Und zwar meist dann in einem Zustand, der weniger respektabel, erfreulich und erträglicher wäre als zuvor. Dem stellt Gott seine eigene Selbstvergessenheit entgegen. Gott hat uns Sünder nicht vergessen, er hat aber sich vergessen und hergegeben für uns, damit wir nicht mehr an uns selbst festhalten müssen, sondern in Jesus Christus einen neuen Halt finden. Gott bringt damit eine Linie auf unseren Lebensweg, an der wir uns orientieren können. Wer im Namen Jesu Christi getauft ist, der kann sich an Gott festhalten und den hält Gott selber und bricht mit ihm auf, weg von der Sünde, weg von ihm selbst. Liebe Gemeinde, doch wie sieht das aus, wenn Menschen an Gott festhalten, um sich von ihm allein in Bewegung setzen und in Bewegung halten zu lassen? Festhalten an der Lehre, Gemeinschaft, tagtägliches Brotbrechen und Gebet, erzählt uns die Apostelgeschichte. Die Dogmatik der Lehre hat aber offenbar etwas mit dem täglichen Brot zu tun. Die Lehre hilft, Gottes Hand zu erkennen, damit wir die vielen Hände, die sich nach uns immer so ausstrecken und unserem Leben trügerischen Halt versprechen, nicht mit Gottes helfender und haltender Hand verwechseln. Die Lehre erinnert uns daran, dass wir mit Gott an der Seite aufgebrochen sind und nicht aufgrund eines abstrusen Einfalls oder eines abenteuerlichen Entschlusses unsererseits, denn die irre Möglichkeit, Gott erneut zu vergessen und abzuirren von dem Weg, den Gott in Jesus Christus durch diese Welt gebahnt hat, die begleitet uns und lockt uns ja unser ganzes Leben lang. Doch dagegen ist mit der Lehre der Apostel ein Kraut gewachsen. Die Lehre bleibt ja nicht graue Theorie. Die sinnvolle Lehre, die gute Theorie, führt nämlich in die Praxis der Liebe. Die Menschen, die an Gott festhalten, die halten auch untereinander zusammen und einander fest. Und deshalb ist die christliche Gemeinde ja von Anfang an eine Gemeinschaft. Wo Gott Menschen zueinander führt, da ist man nicht mehr oder weniger unverbindlich beisammen, sondern da ist einer für den anderen da. Da sehen Menschen mit von Gott geöffneten Augen dem Alltag ins Gesicht und stellen sich mit offenen Herzen ihren Aufgaben und den Nöten der Nächsten. Und eine dieser Nöte ist hier ausdrücklich genannt die Not der Armut. Die Gemeinschaft der ersten Christengemeinde in Jerusalem äußerte sich sehr konkret, indem sie Gaben für die Bedürftigen sammelte. Und das ging offenbar weit über das hinaus, was wir da heute an Sozialabgaben, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer vorhalten. Die Vermögenden verkauften Hab und Gut, damit dem Erlös einem Gemeindeglied geholfen werden konnte. Liebe Gemeinde, man hat das immer mal wieder einen urchristlichen Kommunismus genannt. Nicht ganz verkehrt, aber auch nicht zu Recht, wie ich finde. Denn hier ist keine politische Ideologie verwirklicht, der als geschriebene Regel nichts heilig ist, was ein anderer hat und deren Rechtsmittel ständige Enteignungen vorsehen. Die Apostelgeschichte erzählt ja zwar kurz nach unserem Predigtext von zwei Eheleuten, von Hananias und Sapphira, die etwas vom Erlös aus dem Verkauf ihres Ackers für sich behalten, heimlich und den Aposteln diesen Anteil vorenthalten und die dann als Folge davon ihren Geist aufgeben müssen, wie es heißt. Aber Grund für die reichlich martialische Strafe ist nicht, dass sie der Gemeinde nicht alles, was sie hatten, zur Verfügung gestellt haben, sondern dass sie so taten, als hätten sie völlig uneigennützig gehandelt. Der Aufbruch auf den neuen Weg schreibt keine Gaben vor, aber er will auf keinen Fall, dass sich die Christenmenschen der Heuchelei verschreiben. Auf jeden Fall wird aber auch am Umgang mit den Dingen konkret, dass und wie der Getaufte aufgebrochen ist, weg von sich selbst und nun allein an Gott und gerade so über Gott am Nächsten festhält. Nur so werden die verharrenden und immobilen Dinge beweglich, weil sie hineingenommen sind in die Bewegung des Ausbruchs, die Gottes Wort in der Taufe Wirklichkeit werden ließ. Da verwandeln sich dann Grundstücke in Bares und Bares in rares Brot, auf das ein jeder das bekomme, was er zum Leben nötig hat und was zum Leben aller eigentlich reichlich vorhanden ist. Liebe Gemeinde, sind wir wirklich mit Gott aufgebrochen, dann gehören unsere Kraft, Zeit und Vermögen zur Kraft der Auferstehung Jesu Christi, zur erfüllten Zeit des Geistes, zum Vermögen des allmächtigen Vaters. Alles, was wir haben, sagte Martin Luther, alles, was wir haben, muss stehen im Dienst. Wo es nicht im Dienst steht, so steht es im Raub. Sehen wir also zu, dass wir nicht zu Räubern werden, weil wir die Dinge dieser Welt dem Anspruch Gottes und der Not der Nächsten vorenthalten. Für Räuber ist das Gericht da. Gott droht aber nicht mit dem Gericht, sondern er verspricht Rettung. Der Alltag des Christenmenschen ist im besten Sinne dann Beteiligung an den Rettungsmaßnahmen Gottes. Und in der Jerusalemer Gemeinde machte es buchstäblich tagtäglich Wumms. Immer mehr Menschen durften sich zu den Geretteten zählen und die Gemeinde stand gut da beim ganzen Volk. Das mag zugegeben ein Idealbild sein und vielleicht waren die realen Zustände auch in der Jerusalemer Gemeinde weit von diesem Idealbild entfernt. Vielleicht. Aber bevor wir uns den Kopf darüber zerbrechen, ob das damals so war und heute noch so möglich ist wie damals, sollten wir damit anfangen, das zu tun, was Gottes Gnade auch uns immer wieder möglich macht. Und das ist, so glaube ich, noch immer mehr als genug. Wir haben Zeit zum Schenken und wir haben Kraft zu geben. Wir haben Ohren, um zuzuhören. Wir haben Augen, um Neues zu entdecken und Altes nicht zu übersehen. Wir haben Hände, um zuzupacken. Und wenn dann doch die Zeit zu knapp, die Kräfte zu lahm, die Ohren zu taub, die Augen zu blind und die Hände zu müde sind, dann bleibt ja immer noch ein Vermögen, das wir in Gottes Sinn einzusetzen vermögen. Denn dann haben wir immer noch einen Mund, um Gott zu bitten. Er möge uns helfen, er lasse es durch seine Gnade gelingen, dass ekelhafte Zustände uns ans Herz gehen und dass wir auch in menschlichen Ekeln eine Seele entdecken können, damit wir das sein können, was wir sollen und dürfen. Ein Herz und eine Seele. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.